herzlich willkommen zur ersten Folge der neuesten Staffel meines Podcastes Erfolgsfaktor Mut. Ich freue mich riesig, in die neue Staffel zu starten. Ich freue mich riesig auf großartige, neue, mutige Interviewgäste, die wir in dieser Staffel zu Gast haben werden. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Es ist so ein bisschen ein Ehrengast, würde ich fast schon sagen, weil er in den letzten Jahren in Deutschland von der Persona non grata vermutlich zum Staatsfeind Nummer 1 geworden ist zwischendurch. Und schon ich vermutet habe, dass er mit Securities und Polizeieskorte hier auftaucht, aber dann doch recht unscheinbar ganz normal erscheinen konnte, Gott sei Dank. Ich freue mich riesig auf einen Mann, der in der Corona-Zeit 2020 vom erfolgreichen Unternehmer ganz plötzlich zum Aktivisten wurde und zu einer Stimme einer Bewegung, die Fragen gestellt hat. Fragen, die kritischer waren als das, was in den allgemeinen Mainstream-Medien gängig und erlaubt war. Und das hat ihn, das hat ihn nicht nur seine Unternehmen gekostet, das hat ihn fast ja seine Freiheit gekostet, hat sie ihn gekostet, wir werden darüber sprechen. Und das alles, was es mit ihm in dieser Zeit gemacht hat. Er hat ein Buch geschrieben, Richtigstellung heißt es. Ich freue mich, mit ihm auch darüber sprechen zu können und dass er auch vielleicht heute in diesem Interview das ein oder andere zu seiner Sichtweise, zu seiner Person richtigstellen kann. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Michael Ballweg.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du dir extra die Zeit nimmst und hier zu mir, zu uns nach Wiesbaden kommst, in die Nähe von Wiesbaden. Und das Erste, was mich interessiert an dieser Stelle ist, seit wann bist du jetzt wieder auf freiem Fuß?
Tatsächlich seit dem 4.4.2023, also ein bisschen über ein Jahr jetzt.
Du warst insgesamt über 9 Monate im Gefängnis, in Untersuchungshaft, richtig?
Genau, 9 Monate und 2 Tage, wenn es, also um es genau zu nehmen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, die Tage zählt dann irgendwann.
Tatsächlich ist es am Anfang so, dass man das tut. Und dann hat man ja die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation, dieser Herausforderung, vor die ich jetzt gestellt werde, um. Ich habe dann irgendwann entschlossen, diesem Mann in meinem Ohr, der immer gesagt hat, wann ist vorbei, keinen Raum mehr einzuräumen und einfach das Beste draus zu machen. Und was ist das Beste, was man machen kann? Also ich habe viel gelesen, ich habe viel meditiert, 4.000 Briefe bekommen, über 4.000 Briefe im Gefängnis.
Wow.
Viele Briefe geantwortet auch. Ich habe eine Stunde Sport pro Tag gemacht. Und ich würde sagen, es ist auch mal Luxus, 23 Stunden mit sich allein sein zu können. Jeder, der schon mal Unternehmer war oder vielleicht auch Familienvater einfach ist und immer Action hat. Oder derjenige, der, sag mal, im Hamsterrad sich bewegt noch, der noch nicht ausgestiegen ist. Der kann das vielleicht nachvollziehen. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, da mit seinem Geist ins Reine zu kommen. Und ja, der einzige Mensch, mit dem er bis an sein Leben zusammen sein muss, ist man selbst. Und von daher war es eine intensive Erfahrung mit mir selbst. Ich kenne mich jetzt sehr gut und ich kann sagen, ich komme sehr gut mit mir klar.
Was war das größte Learning, das du in dieser Zeit über dich selbst hattest, in diesen 9 Monaten?
Also tatsächlich war das größte Learning, ich habe ja auf Digitaltechnik verzichtet. Also ich hatte auch keinen Fernseher, weil ich habe vorher schon keine GEZ bezahlt und wollte jetzt im Gefängnis nicht damit anfangen.
Einmal Rebell, immer Rebell,
an jeder Stelle. Genau, ich habe dann auch gesagt, also den ersten Brief, den ich aus dem Gefängnis geschrieben habe, war ja, ich habe im Kloster eingecheckt. Ja. Also für mich war das gleich klar, dass das jetzt eine Auszeit wird, in der ich mich mit mir beschäftige. Und tatsächlich so nach 6 Monaten Nicht-Digital-Nutzung und nur noch Analog-Nutzung kann man wieder richtig denken. Ich kann das jetzt nicht erklären, wie richtig denken sich anfühlt. Wenn man sich vielleicht in die Kindheit zurückversetzt, können sich viele noch daran erinnern, wie das war, wenn man im Gras lag, die Wolken gezählt hat, wenn die Gedanken einfach vorbeigeflogen sind. Ja. Heute ist man ja so benebelt von dieser Digitaltechnik und tatsächlich war die interessanteste und die beste Erfahrung, dass dieser Nebel weg war. Und ich muss sagen, er ist jetzt leider wieder ein bisschen da, weil ich bin ja immer noch aktiv. Sprechen wir ja bestimmt noch drüber. Also da muss ich sagen, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und dann auch dieses Thema, wir kennen ja alle den Spruch, gute Nahrung, gesunder Körper. Was viele nicht beachten, ist gute Geistesnahrung, gute Gedanken. Absolut. Also ich habe festgestellt, und ich habe zweimal die Woche die Stuttgarter Zeitung in die Zelle gekriegt. Und dann habe ich mich einfach mal beobachtet, wie fühle ich mich vorher und wie fühle ich mich nach dem Lesen. Und habe dann festgestellt, nach dem Lesen habe ich mich immer schlechter gefühlt als vorher. Und dann auch entschieden, nein, ich brauche diese Zeitung nicht mehr. Ich nehme mir dann lieber ein schönes Buch. Hatte ja zum Glück ausreichend Lektüre. Aber das ist wirklich interessant, diese Erfahrung zu machen, nur mit sich selbst zu sein und einfach mal den Geist, sag ich mal, zu beobachten.
Hättest du das gedacht Anfang 2020? Du warst erfolgreicher Unternehmer und hat mehrere Unternehmen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann plötzlich von heute auf morgen hat sich die Welt verändert. Wann war für dich der Punkt, dass du für dich entschieden hast, ich kann hier nicht tatenlos zusehen? Ich muss nicht nur meine Meinung sagen, sondern vielleicht auch das Ganze öffentlich ein bisschen größer machen.
Also ich habe mich ja tatsächlich auch 2 Wochen eingeschlossen und habe mich erstmal orientiert, weil ich wusste ja nicht sozusagen, was kommt, und man hat diese ganzen komischen Propagandabilder gesehen. Und dann gab es halt diese intensive, wenn man, der Vorteil war ja, wir hatten dann ja Zeit, wir konnten uns ja mit der Materie beschäftigen. Und dann gab es ja dieses Video vom Professor Bhakti, die Ansprache an die Bundeskanzlerin. Es gab den Wolfgang Wodak, der sich da geäußert hat. Das wurde dann alles gelöscht. Dann Bodo Schiffmann natürlich. Alle, die sich früh rausgewagt haben, wurden zensiert. Und für mich war dann einfach so die Frage, ja, wie findet jetzt so eine Demokratie und Debatte denn eigentlich statt? In den Medien findet sie nicht statt. Da gab es ja nur, also Spiegel gleich Welt, gleich Bild, gleich Stern, also überall Alarm. Für mich war dann die große Frage, wie funktioniert dann meine Debatte? Und dann habe ich halt entschieden, okay, die kann dann halt nur im Offline-Bereich stattfinden, im analogen Bereich, auf der Straße. Das Interessante ist, ich wollte ja nie so weit nach vorne. Tatsächlich saßen der Ralf Ludwig, mein Anwalt und ich mal zusammen und haben gesagt, also ich habe dann gesagt, Ralf, wir müssen es so machen wie Fußballspiel. Es gibt Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und Zuschauer. Und wir müssen möglichst viele Zuschauer motivieren, mitzumachen. Und wir spielen in der Defensive. Also ich mache so im Hintergrund die Organisation, er das Rechtliche. Wir sorgen dafür, dass die Menschen auf der Straße den Rücken frei halten. Tja, und das hat ja super geklappt, wie man sieht. Am Ende stehen wir beide ganz vorne und haben dann halt auch die Spitze übernehmen müssen. Ich glaube, es ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren, weil wir immer versucht haben, uns wieder zurückzunehmen und nicht so permanent nach vorne gedrängt haben, wie es vielleicht andere tun. Haben wir vielleicht auch eine besondere Wirkung dann gehabt.
Ich glaube, viele in dieser Zeit, die sich kritisch geäußert haben, die irgendwann darüber die Aufmerksamkeit von dem kritischen Bevölkerungsanteil in Deutschland bekommen haben, haben angefangen, diese Aufmerksamkeit doch sehr zu genießen und sind immer mehr zu Personenmarken mutiert. Und irgendwann war das Marketing um diese Menschen so groß, dass ich persönlich sie teilweise nicht mehr ernst nehmen konnte. Und das ist was mir bei dir auch wirklich aufgefallen ist, auch bei Ralf im Hintergrund, dass ihr nie nach vorne gedrängt seid, sondern immer versucht habt, die Bewegung nach vorne zu stellen und nicht euch selber. Und das, glaube ich, auch den Erfolg mit ausgemacht hat, warum so viele Menschen zugehört haben und sich dem angeschlossen haben. Warst du denn vorher ein politisch engagierter Mensch, bevor der Februar 2020 kam?
Also ich will noch kurz einen Satz zu dem vorherigen Sa Thema sagen und dann beantworte ich das. Also die Sache ist die, das entspricht auch meinem Unternehmersein. Also Unternehmer sein heißt ja einfach Projekte zu machen, Startups zum Beispiel zu gründen, die groß zu machen, aber die dann auch loszulassen. Und natürlich ist nicht meine Intention gewesen, ewig Demos zu machen, sondern wir haben ja Querdenken auch sehr stark dezentralisiert. Das heißt, die Menschen in die Eigenverantwortung zu machen. Ich bin sogar so, sag ich mal, krass gewesen in meinen Startups, dass ich gesagt habe, entweder schafft es in 6 Monaten ohne mich oder es funktioniert halt nicht. Also dieses Thema Eigenverantwortung wollte ich immer ganz.
Wie viele Firmen hast du insgesamt gegründet in deinem Leben?
Also wenn man jetzt Rechtseinheiten hat, 3. Aber wir haben natürlich, ich bin ja im IT-Bereich, das Geschäftsmodell immer geändert. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten nach, war ich politisch aktiv? Nee, ich war gar nicht politisch aktiv. Ich war eben Unternehmer im Hamsterrad. Höher, schneller, weiter war so mein Motto damals. Und das Einzige, wo ich mal politisch aktiv war, war, als ich auf meine Solaranlage, EEG-Umlage, zahlen sollte, obwohl die im gleichen Haus war, praktisch wie, also ich
Ja.
hatte meine Firma in meinem Privathaus und das kam mir vor wie so eine Sonnensteuer. Da habe ich dann mal einen Brief geschrieben an den Kretschmann, der hat dann freundlich geantwortet, da könnte er nichts machen, das hätte die EU entschieden. Da war so für mich der erste Gedanke so, hä, warum entscheidet jetzt die EU, eine Zentralbehörde, darüber, was hier passiert bei mir im
Ja.
Privatleben und vor allem, warum sagt die Politik, sie kann dagegen nichts tun, ne? Das war so dieser einzige Moment, wo ich mal tatsächlich politisch aktiv war. Und das ist dann wirklich 2020 gestartet. Meditiere ja viel, habe ich damals auch schon gemacht. Hatte immer so eine Meditation gemacht, hinter den Vorhang schauen. Ich dachte immer, es passiert was in der Meditation, aber natürlich hat sich's in der Realität manifestiert. Ich durfte 2020 hinter den Vorhang schauen und sehen, wie dieses System eigentlich, in welchem Zustand es tatsächlich ist und wie es funktioniert.
Warst du denn vorher auch schon querdenkend? Also warst du vorher auch schon kritisch, was Politik angeht, was die Gesundheitsbranche angeht, die Pharmaindustrie dahinter? Warst du kritisch, was die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge angeht? Hast du dich damit auseinandergesetzt oder warst du einfach, was in deinem Unternehmen, warst in deiner Familie und warst ein normaler, unbescholtener Bürger, der davon ausging, dass die Gesellschaft und die Ärzte und die Pharmaunternehmen uns alle nur Gutes wollen?
Also tatsächlich haben sogar die großen Unternehmen mich bezahlt, Querdenker im Unternehmen zu sein, weil die großen Konzerne haben ja alle das Problem, dass die Strukturen verkrustet sind und da muss jemand kommen, der querdenkt und die Strukturen aufbricht. Und dann war ich schon immer Querdenker bezüglich des Finanzsystems, weil ich habe eben 2000 viel Geld verloren, ich habe 2008 viel Geld verloren. Da habe ich gesagt, das passiert mir jetzt nicht mehr, jetzt beschäftige ich mich mal ein bisschen damit, was passiert denn mit meiner Lebensenergie? Also wir tauschen ja unsere Lebenszeit gegen Geld, was aus dem Nichts erzeugt wird. Also eigentlich tauschen wir unsere Lebenszeit gegen nichts, wenn man es ganz ernst nimmt. Und dann wollen wir diese Lebenszeit, die wir verbracht haben, in die Zukunft transportieren, damit wir später mal toll leben können. Und das sind ja
Eigentlich
2000.
ziemlich absurd, ne?
Das sind ja
Viel
2000.
Zeit investieren, um Geld zu verdienen, um dann später genug Geld zu haben, dass man mehr Zeit hat.
Genau.
Und das auf einem Planeten mit Menschen, die dieses Geld selbst erfunden haben. Ja, also ich glaube, wenn ein Außerirdischer käme und würde draufschauen, der würde sagen, ihr habt doch Lack gesoffen, Freunde. Was
Genau.
stimmt denn bei euch eigentlich nicht?
Und es gibt ja ein schönes Buch dazu, ne? Michael Ende, Momo, hat es ja schön beschrieben mit der Zeitsparkasse, wo alle eben für später sparen, Zeit sparen und immer im Moment jetzt immer mehr Stress haben. Ja, dann war ich 2018 war dann so der Moment, wo ich kritisch gegenüber der Pharmaindustrie wurde. In der Form einfach, ich war natürlich, also ich hatte 20 Kilo mehr ungefähr. Weil als Unternehmer ist man ja viel unterwegs und viele Abendessen etc. Und dann hatte ich halt zu viel Cholesterin und noch so ein paar andere Probleme. Und dann sagt der Arzt, ja, ist normal in Ihrem Alter. Da kriegen Sie eine Tablette. Was er nicht zu mir gesagt hat, ist, mach mehr Sport, ernähr dich gesünder, hör auf zu rauchen, trink weniger Alkohol. Das hat mich ja doch so ein bisschen überrascht. Ich bin
Wie
dann.
alt bist du jetzt?
Der ist
Heute?
49.
49.
Und genau, da bin ich erstmal auf ein Rohkostseminar. Also ich mache eigentlich, habe damals schon immer etwas gemacht oder angefangen zu tun, seit 2016. Ich habe mir jedes Jahr ein Seminar gebucht, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Das kann dann mal zum Beispiel Dieter Lange gewesen sein, ganz am Anfang.
Großartiger Kollege.
Ja, dann war es eine Leberreinigung in Thüringen. 2020 war es Dispenser mit Meditieren. Also ich habe mir immer sowas ausgesucht, wo ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus muss. Einfach, man will sich auch weiterentwickeln und Weiterentwicklung entsteht ja nur, wenn man sich auch ein bisschen herausfordert. Und also Dieter Lange sagt ja, Leben ist dort, wo du noch nicht warst, alles andere ist Wiederholung. Und das ist ein sehr weiser Spruch, finde ich. Und ich lege im Moment keinen Wert mehr auf Wiederholung.
Da kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, ich sage mal, wenn ich schon mal wo im Urlaub war, muss ich nicht nochmal hinfahren. Dann kenne ich es ja schon und versuche auch mal einmal im Jahr was Neues zu lernen, um dem Gehirn nochmal zu zeigen, da geht noch was. Kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Grundeinstellung dahinter. Jetzt gehen wir mal in die Corona-Zeit rein. Wann hast du realisiert, das ist nicht nur mal eine kurze Phase, ne, 14 Tage, um die Kurve zu glätten, sondern da kommt mehr auf uns zu? Und wann hast du realisiert, dass auch diese Bewegung, die du ausgelöst hast, größer wurde als du selber?
Also realisiert, dass es länger dauert als geplant, war wahrscheinlich am 16.05. auf dem Cannstatter Wasen. Da war ja dieser Punkt, wo ich dann diese Bälle geworfen habe. Also auch damals habe ich schon gesagt, vertraut nicht darauf, dass wir immer Demos organisieren. Und hat ja Goethe zitiert in der Form, Kindern sollst du Wurzeln geben, jungen Erwachsenen Flügel. Gesagt, die Bewegung ist jetzt so erwachsen, habe 30 Bälle geworfen, habe die, den Ball gefangen haben, ermuntert, selbstständig zu werden. Daraus sind ganz viele Initiativen entstanden. Also da allen vielen Dank, die dann da das tatsächlich ernst genommen haben. Und da war ja auch schon dieses erste Presseecho da. Da war schon die erste Reaktion von der Politik da, im Sinne von, die sind alle Wirrköpfe, Aluhutträger.
Schwurbler.
Den Rest lassen wir jetzt einfach weg. Müssen halt nicht die, sag ich mal, Diffamierung der Gegenseite wiederholen und da Energie reinstecken. Und da war so dieser Moment, da habe ich mich eine Woche rausgenommen oder 2 Wochen, habe ich erstmal sortiert und dann habe ich mich ja entschieden, weiterzumachen. Aber da war dieser Moment da, wo ich gesagt habe oder wo ich verstanden habe, das dauert länger. Weil ich sag mal so, hätten wir ein gefährliches Virus gehabt, hätten sich die Demos im wahrsten Sinne des Wortes totgelaufen und hätten sich Leichen gestapelt am Rand der Demofläche. Ist ja nicht passiert. Und am 29.08. habe ich tatsächlich verstanden, dass ein Marathon wird. Da waren wir in Berlin, vom Brandenburger Tor bis zum Ernst-Reuter-Platz, in der Mitte die Siegessäule, doppelt so groß wie am 1.08.
Du meinst, es war diese kleine Demo mit den 20,
Genau, mit
25.000,
den,
ja.
genau.
Wie sie in der Presse standen. Ich war selber da und ich weiß, es waren ein paar mehr.
Ja,
Dementsprechend ist
genau.
es spaßig zu lesen, was in den Medien draus gemacht wird. Was glaubst du, wie viele waren wirklich damals auf der Straße? Glaube ich, die größte Demo, die Deutschland jemals gesehen hat, oder?
Ja, also wir müssen ja nur die Versammlungsfläche angucken. Also
Ja.
es waren bestimmt über 1 Million. Also denke ich sehr locker. Aber das ist ja auch das Schöne, deshalb ist ja diese Bewegung so erfolgreich, weil alle Menschen, die dort waren, haben ja die Wahrheit gesehen.
Ja.
Alle diese Menschen haben einen Social-Media-Account.
Ja.
Die haben natürlich versucht, die Wahrheit dann auch in den sozialen Medien breit zu machen. Hat ja dann dazu geführt, dass wir
Ja.
massenweise gesperrt wurden. Und ja, am 29.08. saß zum Beispiel die Frau vom Anselm Lenz neben mir auf der Bühne und sagt, it's over. Das dachte ich auch noch, bis wir dann am Abend natürlich von der Aktion von der Reichstagstreppenbesetzung, nenne ich es jetzt mal, gelesen haben, die dann dieses ganze Ereignis medial ja weggeputzt hat. Und das war so dieser Moment, wo ich gesehen habe, okay, das wird lange dauern und es wird na, ich würde nicht sagen, anstrengend, doch schon ein anstrengender Weg. Insbesondere, weil halt viele, und das war, da nehme ich mich ja nicht aus, auch ungeduldig sind und sagen, es muss sich doch jetzt endlich was ändern.
Ja.
Das kann doch so nicht weitergehen. Natürlich kann es so nicht weitergehen, aber das System ist tatsächlich, auch das eine Erfahrung aus meiner Gefängniszeit, habe ich viel gelesen, sehr resilient aufgebaut. Also es hat sehr viele Mechanismen, um sich immer wieder zu schützen. Und also es ist wirklich spannend. Ich mache Organisationsmanagement, da einfach da mal drauf zu gucken und zu sehen, wie stabil das doch in sich ist. Also es gibt ja viele, ich komme aus der Wirtschaft, aus der Finanzsystemseite, gab ja auch schon viele, die gesagt haben, der Euro macht es nicht bis 2012.
Ja.
Jetzt haben wir 12 Jahre später, er ist immer noch da. Er ist nicht stabil, aber er ist immer noch da. Und auch das ist natürlich spannend zu sehen. Das meine ich, das ist einfach sehr interessant. Genau, wie stabil oder wie fragil die Systeme zwar sind, aber irgendwie doch, wie das Ganze zusammengehalten wird.
Wie siehst du unsere Demokratie heute im Vergleich zu Anfang 2020, bevor diese Zeit losging? Hat sich dein Blick darauf verändert?
Ja, natürlich. Also 2020 dachte ich, ich lebe in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Und heute weiß ich, ich lebe in einer Demokratiesimulation und in einer Rechtsstaatssimulation.
Simulation bedeutet für dich was konkret?
Ja, es wird uns über die Leitmedien suggeriert, dass wir die beste Demokratie der Welt sind. Und es wird natürlich auch über die Leitmedien nicht über die Justizskandale berichtet, die es ja zweifelsohne gibt, weil die es wahrscheinlich in Massen gibt. Aber Unrecht und Unwahrheit finden halt immer in der Dunkelheit statt. Und deshalb war ich ja so froh, dass über meine Haftzeit so viel berichtet wurde. Und dass auch so viele dann vor der JVA waren ja alle 3 Wochen Demonstrationen mit 1000 bis 2000 Menschen, die gekommen sind. Und da hat halt diese Dunkelheit und dieses Unrecht nicht mehr funktioniert.
Hättest du es in dem Maße erwartet, dass Medien, soziale Medien so stark unisono nur eine Meinung zulassen, dass wirklich keine Gegenmeinung erlaubt ist, dass hochangesehene Wissenschaftler wie ein Dr. Bhakti zum Beispiel oder auch ein Professor Ioannidis, dass die so kleingeredet werden international und auch in Deutschland, dass wirklich jeder, der es anders sieht, es wurde ja jeder zum Menschenfeind erklärt. Jeder wurde zum Oma-Mörder deklariert, der nicht der gleichen Meinung war und es gewagt hat, die ein oder andere kritische Frage zu stellen.
Nee, ich hätte es mir natürlich nicht vorstellen können, sonst hätte ich ja vielleicht auch das, was ich getan hätte, nicht gemacht. Also meine gesunde Naivität, meine spielerische Leichtigkeit hat mich praktisch dazu geführt, das dann auch mit Freude zu organisieren und zu durchleben. Aber gedacht hätte ich es mir natürlich nicht. Ich meine, du bist jetzt auch schon eine Weile Unternehmer. Ich habe manchmal schon als Unternehmer dann gedacht, oh, wenn ich damals gewusst hätte, was da alles auf dich zukommt, würde ich es dann heute nochmal machen. Also auch diese Naivität damals. Ich habe meine Firma mit 21 gegründet. Die hat mich natürlich auch vieles leichter machen lassen. Und ich glaube, diese Unvorbelastetheit, die ich da hatte, das war dann am Ende auch ein großer Erfolgsfaktor, weil man geht dann halt nicht in die Angst. Man weiß ja nicht, was zukommt, auf einen zukommt. Hätte ich mal die Doku der Friedensmahnmachen von 2014 vielleicht vorher gesehen.
Also wär tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt, wenn du gewusst hättest, wie auch der Staatsapparat, das Rechtssystem dich verfolgen würde, was es mit deinen Firmen macht, was es mit dir privat macht, es hat mit Sicherheit auch was mit deiner Familie gemacht, hättest du es dann trotzdem getan?
Ich habe tatsächlich über die Frage noch nie nachgedacht. Deshalb kann ich jetzt nur kurz reinfühlen und ich muss sagen, wahrscheinlich ja. Weil das ist ja im Moment eine so große Umbruchphase, wo wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als das zu tun. Die Stimme im Bauch, die war dann halt so laut. Ich habe ja damals meine Rentenversicherung verkauft, weil ich gesagt habe, ich mache lieber noch was Anständiges mit dem Geld, als es dann, sagen wir mal, irgendwann Bach runtergehen zu sehen. Und von daher, ich glaube, tatsächlich, also wenn ich jetzt eine Familie gehabt hätte, also meine Kinder sind ja schon erwachsen, wenn ich jetzt eine Familie mit kleinen Kindern gehabt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil dann hat man halt einfach eine andere Aufgabe, geht die Familie am Ende vor. Ich war 2020 ja in der sozusagen luxuriösen Lage. Ich habe gerade das Hauptprodukt meiner Firma verkauft. Das heißt, ich war liquide. Ich wollte gerade eine Weltreise machen. Das heißt, ich hatte mein Unternehmen schon so positioniert, dass es ohne mich klarkommt oder den Rest meines Unternehmens. Und ich hatte Zeit dadurch. Und irgendwie hat das halt alles so gepasst. Ich hatte mein Organisationstalent. Ich hatte noch ein IT-Team in der Ukraine. Wir haben Softwareentwicklung gemacht, waren ein Teil unserer Entwickler auch im Ausland und das war alles da und diese Ressourcen konnte ich alle nutzen und dadurch natürlich auch, sag mal, wenn wir jetzt einfach das Leben mal als Reise durch unsere Lebenszeit begreift und sagt, man kann viele Abenteuer erleben und man sucht sich seine Spielfelder, auf denen man spielt, aus. Und man sucht möglichst viel Freude dran zu haben, dann war ich halt von den Grundbedingungen ja super ausgestattet für dieses Spiel. Ich setze mich für, was vorhin schön gesagt, Querdenken steht dafür, an der Quelle nachfragen. Ich setze mich dafür ein, dass Dinge hinterfragt werden. Und von daher, ja, würde ich es, denke ich, wieder tun.
Wieso hast du die Bewegung Querdenken genannt?
Ja, es war tatsächlich so, dass der Bodo ja schon die Querdenker-Bommel erfunden hatte. Das war eine kleine Alubommel als Erkennungszeichen sozusagen, dass man wusste, wer es ist. Und ich war schon immer Querdenker in den Unternehmen. Der Begriff, sage ich mal, war positiv besetzt eigentlich. Er war nicht nur eigentlich positiv, er
Er
war
war
positiv.
sehr positiv
War, es
besetzt,
gab ja sogar Querdenker-Kongresse in ganz
ja.
Deutschland. Es gab, sag mal, Firmen, die Mitarbeiter zu Querdenkern
Ja.
ausgebildet haben, dass sie die Strukturen eben aufbrechen. Wir können auch in die Historie gucken. Also wenn man sagt, berühmte Querdenker, dann kommt
Ja.
eine ganz interessante Liste, eine Gesellschaft von nur
Ja.
Geradeausdenkern oder was auch immer der Gegenteil ist. Das Gegenteil ist zu Querdenkern, kann ja gar nicht funktionieren.
Ja.
Waren immer die, sagen wir, Außenseiter, die die Welt verändert haben und nicht die gesagt haben, ich beruhe auf den Status quo. Und das war ja auch dieses Thema, was wir gemacht haben. Wir haben ja nicht nur die kleinen Fragen gestellt. Das war ja auch, sage ich mal,
Ja.
sicherlich das Problem, warum wir ernst genommen werden. Wir haben die Frage nach dem Finanzsystem gestellt. Wir haben die Frage gestellt, funktioniert unsere Medizin richtig? Funktioniert unsere Ausbildung richtig? Also Diskurs in Deutschland darf ja immer nur stattfinden
Ja.
über die kleinen Fragen.
Selbstverständlich.
Im Sinne von Mindestlohn 12,58 Euro oder
Ja.
12,83 Euro. Und da können sich dann ganze Bevölkerungsgruppen dran aufreiben. Machen die Menschen ja leider teilweise auch,
Ja.
dass sie da viel Zeit mit solchen kleinen Fragen verbringen. Aber ich glaube, es ist jetzt in dieser Zeit eben wichtig, die großen Fragen zu stellen. Und nachdem wir alle einmal hinter den Vorhang blicken durften, ist ja unser Vorteil, wir gehen auch
Ja.
nicht mehr hinter den Vorhang zurück. Und damit haben wir doch was Großartiges geschaffen, was auch energetisch wirkt und was sich vor allem nicht mehr zurück in die Flasche bringen lässt. Dieser
Ja.
Geist ist, sage ich mal, jetzt raus. Es wird keiner, sage ich mal, der auf den Demonstrationen war, sagen, oh, Corona-Politik war jetzt doch gut. Das heißt, diese oder auch diese Erfahrung, die wir mit den Leitmedien gemacht haben, das lässt sich einfach nicht mehr zurückdrehen. Und von daher ist ganz viel Bewusstsein geschaffen worden und was ganz Tolles entstanden.
Was glaubst du persönlich, warum wollen so viele Menschen nicht hinter den weit aufgerissenen Vorhang jetzt schauen? Es liegt ja vieles aus der Zeit auf dem Tisch. Also ich glaube, es gibt nichts, was ein Professor Bhakti öffentlich gesagt hat, was sich am Ende nicht bestätigt hat. Es gibt nichts,
Oh.
was ein Bodo Schiffmann schon früh öffentlich gesagt hat, ein Professor Ioannidis so öffentlich gesagt hat, was sich nicht bestätigt hat am Ende.
Ja.
Es gibt nichts, was auch die Kritiker der finanziellen Seite, was um Maskendeals, Impfstoffdeals und so weiter ging, nicht schon frühzeitig gesagt haben, was sich bewahrheitet hat. Warum wollen trotzdem so viele Menschen das nicht wahrhaben? Warum gucken sie krampfhaft weg, obwohl der Vorhang weit aufgerissen ist?
Ja gut, die Frage ist ja immer, in was für ein Bewusstsein leben die und in auch welchem, sag ich mal, geistigen Zustand. Also es gab ja diese Behandlung, nenne ich sie jetzt mal, wir sind ja auf YouTube. Man weiß ja nicht, was die, sage ich mal, mit dem Hippocampus macht. Dann gibt es ja den Jonas Tökel, heißt er, glaube ich, der ein tolles Video gemacht hat über das Thema, wie Propaganda einfach funktioniert. Und dann haben wir diese ganze Geschichte, dass die Familien eigentlich zerrissen wurden. Dass also mein Vater kam noch aus einer Zeit, er konnte noch Alleinverdiener sein. Bei mir war es jetzt schon so, wir hatten zwei Kinder. Meine Frau hat mich unterstützt im Unternehmen. Und heute ist es ja so, die Menschen leben im Hamsterrad, beide gehen arbeiten und haben kaum noch Zeit. Und ich glaube, dass es dann einfach sehr schwierig ist, weil es ja erstmal ein schmerzhafter Prozess zuzugeben, dass ich mich geirrt habe. Dann habe ich vielleicht ein Trauma auch aus der Zeit. Also diese Zeit ist ja für alle traumatisierend. Es wurden ja alle eingesperrt. Es war sicherlich keine schöne Zeit, wenn man, sag ich mal, keine Krankenhausbesuche machen durfte, wenn, sag mal, Eltern gestorben sind, ohne dass man sie besuchen durfte, wenn man nicht mehr ins Altersheim durfte. All diese Sachen sind ja passiert, auch die
Ja.
Kinder natürlich, die nicht in die Schule gehen durften, die sich nicht mit Freunden gehen durften, treffen durften, die nicht auf Kinder, Spielplätze spielen durften. Es war ja wirklich absurd. Und eigentlich bräuchten wir jetzt eine große Trauma-Aufarbeitung. Aber stattdessen gibt es ja das nächste Angstthema, nämlich das Thema Ukraine-Konflikt, Israel-Konflikt. Gibt ja mannigfaltige Themen.
Den heißesten Juli aller Zeiten.
Genau,
Ja.
stimmt, das Thema haben wir auch noch. Genau. Und das ist einfach, also das ist wirklich eine Erkenntnis aus dieser Zeit. Propaganda funktioniert leider und sie funktioniert wirklich erschreckend gut.
Ja,
Und
irgendeine Kuh wird immer durchs Dorf getrieben oder
ja.
der Vogel demnächst, wir werden sehen, was als nächstes erzählt wird. Jetzt hat die Öffentlichkeit am Rande mitbekommen, dass du ja ziemlich unter Beschuss standest, auch in dieser Zeit. Es gibt ja einen Grund, warum du 9 Monate in Untersuchungshaft saßt. Dir wird ja vorgeworfen, dass du Spendengelder für Querdenken veruntreut hättest. Und man hat das zum Anlass genommen, dich dann 9 Monate in Untersuchungshaft zu lassen. Und jetzt im Oktober, sagtest du, glaube ich, steht der Prozess bevor mit über 60 angesetzten Verhandlungstagen, was ja absurd viel ist. Wie kam es dazu, dass diese Vorwürfe dich ereilt haben? Oder mal anders gefragt, hast du jemals Spendengelder veruntreut?
Genau, ich möchte es richtig stellen, weil Veruntreuung ist der falsche Begriff, es ist tatsächlich Betrug. Also sind juristisch zwei
Ja,
unterschiedliche
ja.
Sachen, deshalb sage ich gleich, also
Da bist du tiefer drin als ich in dem
genau,
Thema.
mir wurde vorgeworfen, Betrug ist inzwischen heruntergestuft auf versuchter Betrug, versuchter untauglicher Betrug, weil es gab keinen, der mich angezeigt hat, keinen, der gesagt hat, er hat mich betrogen. Also die Staatsanwaltschaft hat einfach von alleine sozusagen
Vorauseilendem Gehorsam.
ermittelt. Und genau, es gab ja 9.450 Menschen, die mir Geld zukommen haben lassen, die mich unterstützt haben, weil sie einfach die Arbeit, die ich gemacht habe im Jahr 2020 mit den Großdemonstrationen, gut fanden und unterstützen wollten. Und der Vorwurf war ganz einfach, ich hätte dieses Geld privat teilweise für mich verwendet, was ich natürlich nicht habe. Und unter diesen, sagen wir mal, fadenscheinigen Argumenten hat man mich dann in Untersuchungshaft genommen. Ich dachte am Anfang so, aha, ist ja so absurd, was da frei erfunden ist. Dauert nur eine Woche. Es hat dann doch 9 Monate gedauert. Habe die Zeit, ja, wie vorhin schon gesagt, gut für mich genutzt. Und dann kam noch ein Punkt dazu. Mir wurde dann jetzt, also ich habe noch eine zweite Anklage wegen versuchter Steuerhinterziehung. Und zwar deshalb, weil ich aus dem Gefängnis heraus meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben
Das heißt,
habe.
dass das Finanzamt erwartet, dass die auch aus dem Gefängnis heraus dann zuverlässig abgegeben wird.
Bei mir offensichtlich, ja.
Ja.
Also man muss sich einfach vorstellen, Gefängnis ist tatsächlich Gefängnis. Viele haben mich schon gefragt, hat man da Internet? Nee, hat man nicht. Also man sitzt in der Zelle, man hat Stift und Papier. Ich habe nach langer Verhandlung noch einen Taschenrechner gekriegt, weil bei mir geht es ja um ein sogenanntes Wirtschaftsdelikt. Und da muss man ja viele Buchungen und so weiter durchgehen. Also wir konnten das während meiner Urhaft dann alles entkräften, mein Anwaltsteam und ich. Das heißt, wir sind jetzt gut vorbereitet auf den Prozess. Wie gesagt, es geht nur noch um Gedankenverbrechen. Also ein versuchter, untauglicher Betrug heißt am Ende, ich hätte von vornherein, also bevor ich Querdenken überhaupt gegründet hätte, schon vorgehabt, einen
Das
Betrug durchzuführen.
nur zu gründen, damit Menschen dir etwas spenden und du diese Spendengelder zweckentfremden kannst.
Genau.
Bei
Und ich.
9.000, wie viel waren es?
9.450. Ja.
9.450, über welche Summe sprechen wir?
1,2 Millionen.
1,2
Aber ich
Millionen.
habe die ersten 4 Wochen komplett aus meiner Tasche
Ja.
gemacht.
Ja.
Und am Ende sowieso mehr Geld ausgegeben als das, was reingekommen ist. Auch
Ja.
das liegt inzwischen auf dem Tisch. Das Landgericht Stuttgart hat es ja auch richtig eingeschätzt. Die wollten erst, dass die Anklage gar nicht zugelassen wird. Haben auch die Vorwürfe, also ein toller Schriftsatz, oder toller Beschluss, Urteil, weiß ich nicht, wo sie es alles sukzessive auseinandernehmen. Weil jetzt nur mal, um in die Tiefe ein bisschen zu gehen. Also ein gemeinnütziger Verein hätte 2 Jahre Zeit, zum Beispiel, um das Geld auszugeben. Als Privatperson darf ich natürlich nicht schlechter gestellt sein als die, sag mal, Rechtseinheit. Das heißt, ich hätte eben auch 2 Jahre Zeit gehabt, das Geld auszugeben. Das Oberlandesgericht war dann der Meinung, ich hätte es sofort am nächsten Tag ausgeben müssen. Weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Also, heute schickst du mir 10 Euro, morgen muss ich praktisch die Demo organisieren für diese 10 Euro. Und ich habe ja zweifelsohne ganz viele Demos gemacht. Und das Oberlandesgericht hat jetzt eben gesagt, es muss verhandelt werden. Jetzt sind die 60 Tage angesetzt. Man will mich offensichtlich beschäftigen und finanziell ruinieren. Ist ja nicht ganz günstig dann. Braucht dann natürlich auch dadurch, dass es zwei Anklagepunkte sind, unterschiedliche Anwälte für die einzelnen Themen. Das heißt, doppelter Aufwand für mich. Ich bin beschäftigt, kann ich anders wirken. Aber natürlich bietet auch da wieder zu dem Thema Chance und Krise. Natürlich wird auch dieser Prozess wieder eine Chance bieten. Wie die aussieht, werde ich noch ergründen. Aber zumindest wird es eine Menge Öffentlichkeitsarbeit geben und da können wir sicherlich auch noch mal in das Thema Corona-Aufarbeitung mit reingehen. Auch das läuft ja im Moment nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es findet
Gar
ja
nicht, oder?
genau so ein
Sehr
bisschen
wenig.
Pseudo-Aufarbeitung, Bürgerrat, Enquete-Kommission, irgend sowas. Nichts, was eine wirkliche Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschheit bedeutet, die ja passiert sind.
Was ist dein Blick in die Zukunft, wenn du jetzt deinen Prozess, lassen wir mal außen vor, der, so wie ich dich kenne, er wird dich beschäftigen, aber er wird dich nicht ausreichend davon ablenken können, weiter als Aktivist zu wirken, zu dem du dich hin entwickelt hast. Deine Firmen, gibt es die noch, die du
Nein, das
hattest?
wird ja, ist ja alles beschlagnahmt bis heute. Ich habe auch kein Bankkonto mehr.
Nicht mal ein privates?
Also ich habe noch so ein Mini, aber ist sowieso alles gepfändet.
Okay.
Also mein ganzes Vermögen ist ja noch beschlagnahmt, entweder vom Gericht oder vom Finanzamt. Vom Gericht habe ich wieder ein bisschen zurückgekriegt, dann ging es gleich ans Finanzamt gleich wieder zugeschlagen. Nee, ich gebe mir da auch keine Mühe mehr, weil ich bin tatsächlich nicht Aktivist, würde ich nicht sagen, sondern ich bin Unternehmer und Pionier. Ich unternehme einfach Dinge, an denen ich Freude habe. Ich habe natürlich meinen Fokus jetzt geändert von, ich bin Microsoft-Partner und helfe Microsoft zu wachsen. Das war ich ja früher. Heute bin ich jetzt unterwegs als Unternehmer oder als Pionier, der Menschen beibringt, wie man ohne Google und ohne Apple lebt. Wir waren ja immer eine Bewegung, die einfach gesagt hat, wir entziehen friedlich unsere Energie, indem wir einfach nicht mitmachen. Das heißt ja auch, Artikel 20 Absatz 4 heißt ja nicht gewalttätig oder irgendwie, sondern immer friedlich nicht mitmachen. Für mich heißt einfach nicht mitmachen, keine Steuern mehr erwirtschaften. Muss sich jeder überlegen, ob er das machen kann, will oder nicht. Es ist auch kein Aufruf zur Steuerhinterziehung, aber ich arbeite einfach so wenig, dass ich eben dann nicht mehr Steuern zahlen muss. Lieber verschenke ich meine Leistung dann, als dass ich am Ende Steuern zahle, weil ich natürlich so ein System nicht mehr unterstützen kann. Das Gleiche ist mit den Großkonzernen, die überwachen uns, die manipulieren uns mit den Daten, die wir ihnen geben. Das heißt, wir können bei Apple, bei Google, bei Facebook überall aussteigen, gibt überall tolle Alternativen. Wir hatten vorhin so ein bisschen über die Reichweite bei YouTube gesprochen. Es kommen jetzt diese KIs. Bei den KIs muss man auch nicht mitmachen. Das heißt nicht, dass wir Technikverweigerer sind, aber wir sollten sie halt lokal bei uns nutzen und nicht irgendeine KI, die irgendwo läuft, wo man nicht weiß, wo die Daten dann hängen. Und auch beim Bankensystem bin ich jetzt halt Pionier. Also ich lebe mit Bargeld und Bitcoin. Bargeld funktioniert wunderbar, wenn wir uns gegenüber sitzen und wir können eine Transaktion sozusagen machen. Wenn ich aber in Stuttgart bin und du in Wiesbaden und ich möchte dir irgendwas zukommen lassen, dann ist ein Bitcoin ein, sagen wir mal, dezentrales Geldübertragungsnetzwerk. Wunderbar, es ist einfach da, jeder kann es verwenden, es ist anonym. Das sind so die Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und wird genauso aufgebaut wie Querdenken, gibt es unter dem Stichwort digitaler Aktivist. Gibt jetzt den, also das heißt, es wird dezentral aufgebaut, gibt den digitalen Aktivisten München inzwischen, den digitalen Aktivisten Berlin. Und so multiplizieren wir uns
Das heißt, die
wunderbar.
Bewegung hilft Menschen dabei, unabhängiger zu werden von den großen Konzernen, von den ganzen Software- und Hardware-Lösungen, die doch sehr viel tracken und erfassen von dem, was wir tun im Leben. Und stellt jeden einfach frei und bringt die Menschen zurück in die Eigenverantwortung.
Genau, also in erster Linie hilft es den Menschen erstmal, ein Google- und Apple-freies Handy zu haben, weil das ist ja die Hauptüberwachung. Es gibt übrigens auch alle Videos kostenlos auf unserer Webseite. Also das kann auch jeder selber machen, wenn er ein bisschen technisches Verständnis hat. Aber viele sagen, ja, okay, ich gehe auch gerne so auf einen Workshop, treffe mich, vernetze mich mit anderen. Hat ja da mal noch eine andere Komponente, ob man das alleine daheim macht oder ob man sich für ein bewusstes Gruppenerlebnis dann auch entscheidet. Wird natürlich an die Hand genommen. Und so wirke ich in verschiedene Richtungen. Mache ja am 3.8. auch nochmal eine große Demonstration in Berlin, weil ich glaube, es ist einfach ein Zeitpunkt, an dem wir wieder einen großen Energieimpuls aussetzen müssen. Das waren ja für mich waren die Demos ja immer Energietankstellen, haben auch viele Menschen so wahrgenommen. Sie kamen mit mehr Energie von der Demo zurück, als sie hingegangen sind. Das hat sie über die Woche getragen. Und ich glaube, auch diese großen Demonstrationen am 1.8. und 29.8. haben natürlich viele Menschen lange Zeit getragen. Du hast mir, glaube ich, erzählt, du warst sogar am 15.11. noch in Berlin. Ja. Da war ich ja nicht vor Ort, weil wir vorher noch die Demo in Leipzig gemacht hatten und dann auch irgendwann einfach Schluss war. Man muss ja auf seine eigene Energie achten. Und ich glaube, es braucht wieder diesen Energieimpuls. Und natürlich gibt es auch inzwischen ganz viele Veränderungsangebote, die entstanden sind. Und diese Veränderungsangebote können wir aber wenig kommunizieren, weil wir natürlich in den Leitmedien nicht vorkommen und weil wir in den sozialen Medien, wo eben noch viele sind, auch runter gedimmt werden. Und das heißt, dann ist so eine Demonstration natürlich eine wunderbare Möglichkeit, diese Veränderungsangebote auch zu präsentieren. Und dann kann natürlich jeder entscheiden, wo er mitmacht oder wo er nicht mitmachen möchte, wo er sich verändern möchte. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Freude haben an der Veränderung dass wir in die Veränderung gehen, weil, ich meine, Albert Einstein hat mal gesagt, immer das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass sich was verändert, ist Wahnsinn, so ungefähr.
Es ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.
Und ich habe vorhin über diese Resilienz des Systems gesprochen. Es ist natürlich auch Wahnsinn, sagen wir, immer sich in diesem System zu bewegen und zu erwarten, dass das System sich dann ändert. Also ich meine, wir sind ja alle, sagen wir mal, mit Schuld, sage ich jetzt mal, am Status quo dieses Systems, wo wir sind. Ich habe da ewig unbewusst darin gelebt und habe es mit meiner Energie genährt und habe es einfach akzeptiert, weil ich natürlich auch geblendet war oder blind war in der Matrix, weil ich gar nicht wusste vom Bewusstsein. Aber jetzt haben wir ja dieses Bewusstsein und jetzt ist es, glaube ich, notwendig und wichtig, Mut zu haben und eben in die Veränderung zu gehen. Und Veränderung kann Freude oder Schmerz bedeuten. Und ich habe mich entschieden, das immer mit Freude zu machen, auch wenn es manchmal wehtut.
Siehst du denn für unsere westliche Gesellschaft, für Deutschland, für die Zukunft ein Rechtssystem, ein politisches System, was sich wieder verändert? Siehst du da eine Hoffnung, dass es wahrhaft demokratisch wird und nicht nur eine Demokratie-Simulation, wie du es eben genannt hast? Siehst du da Möglichkeiten? Glaubst du, dass es was bringt, zur Wahl zu gehen und XYZ zu wählen, um wirklich was zu verändern? Oder bin ich damit schon viel zu viel im System drin, deiner Meinung nach, um es von innen heraus zu verändern?
Ja, also ich bin jetzt natürlich außerparlamentarisch unterwegs und das ja von Anfang an, weil ich eben auch für Eigenverantwortung stehe. Und für mich ist es einfach so, ein Widerspruch, wenn ich sage, ich darf alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen machen und dann verändert sich schon was in die Richtung, wie ich es mir vielleicht wünsche. Ja. Ich habe ja früher auch über die großen Themen, in Anführungszeichen, mich beeinflussen lassen. Sowas wie Tempolimit ist ja total wichtig in dieser Gesellschaft, dass man darüber dann Wahlergebnisse macht. Also was ich sagen will, genau, ich habe mich früher auch von den kleinen Themen ablenken lassen und also von daher halte ich nichts davon, zu denken, Demokratie besteht daraus, wenn ich alle 4 Jahre ein Kreuzchen mache. Und außerdem haben wir ja gelernt, ich sag mal, ist egal, welche Partei bisher an der Macht war, es wird A gesagt vor der Wahl und B gemacht nach der Wahl und es hat keine Konsequenzen. Und da muss ich fragen, also wer Masochist ist, kann natürlich weiter wählen gehen. Aber die Erfahrung haben wir doch jetzt alle ein paar Mal gemacht und es ändert sich nicht. Und jetzt, um deine große Frage zu beantworten, werden wir es schaffen, in ein demokratisches, in eine richtige, ich sag mal, liebevolle Gesellschaft, wie die organisiert ist, ist ja gar nicht so der die große Frage. Die Frage ist ja, wie gehen die Menschen miteinander um und haben wir wieder die Selbstbestimmung an der Basis, also in der Familie, dann aufbauend in der Kommune, dann wieder im Bundesland und dann erst auf der Bundesebene und dann erst auf der EU-Ebene. So müsste es ja eigentlich laufen. Und wenn die Menschen alle wieder selbstbestimmt und glücklich leben, dann haben wir auch eine gesunde Gesellschaft und dann auch eine gesunde Demokratie, in der wir Meinungen austauschen können. Und natürlich dürfen auch ganz viele Konzepte für mich nebeneinander existieren. Es ist ja nicht so, also viele sagen dann praktisch, das darf nicht sein und das darf nicht sein. Es kann doch eine Kommune entscheiden, ich bin Hippie-Kommune. Und die nächste Kommune kann entscheiden, ich bin christliche Kommune von mir. Also die nächste Kommune kann entscheiden, ich lebe nach den Grundsätzen von Buddha, ist doch alles okay und jeder kann ja dort mitmachen, wo er da ist. Und ich darf auch im Leben auch mal wechseln. Ich glaube, also du bist ja auch Familienvater, also es gibt einfach, sagen wir, diese Sturm- und Drangphase, nenne ich es jetzt mal bei uns Männern, wo die Energie unendlich ist. Da hat man diese Familienphase, da hat man andere Anforderungen ans Leben. Dann hat man die Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind. Da ist es auch wieder anders und es sind ja alles unterschiedliche Lebenskonzepte und die dürfen ja alles sein. Von daher werbe ich einfach für eine offene Gesellschaft mit vielen Lebenskonzepten und mit vielen Menschen, die sich auch mit vielen Lebenskonzepten beschäftigen. Weil es ja auch ein bisschen langweilig eigentlich, das ganze Leben nur einen Job zu machen und dann darauf zu warten, dass das Leben nach der Rente stattfindet. Das sind doch keine Lebensentwürfe, die tatsächlich, sag ich mal, Erfüllung bringen oder die vielleicht auch Freude und Glück bringen.
Abschließende Frage. Ich finde, du hast ein wunderbares T-Shirt an,
Ja.
natürlich passend auch zum Erfolgsfaktor Mut Podcast. Freiheit wird aus Mut gemacht. Wie definierst du persönlich Mut?
Also erstmal muss ich der Künstlerin danken, die es gemacht hat. Das ist eine ganz tolle B Künstlerin, die hat immer diese Plakate auf den Demos gemacht und sie hat auch ein Buch dazu gemacht. Ich glaube, es gibt es noch auf Amazon. Und natürlich sind Künstler immer keine erfolgreichen Unternehmer. Von daher wäre es schön, wenn der oder eine oder andere vielleicht das Buch unterstützt. Und ja, was heißt Mut für mich? Also ich würde sagen, M für Magie, wenn wir nicht die Magie des Lebens wieder für uns entdecken. Und dann auch wieder zu unserer Urkraft zurückfinden und diese innere Stärke eben spüren, um dann unerschrocken zu sein und einfach die Dinge zu tun, die wir umsetzen möchten. Und das T steht für mich für Tatkraft. Also nicht nur die Dinge tatsächlich sich immer wieder überlegen, ich könnte, wollte, sollte, sondern wirklich in die Tatkraft, ins Tun kommen, um dann auch die Dinge umsetzen zu können.
Ist eine wunderbare Umschreibung von Eigenverantwortung, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben.
Ja.
Das macht's rund, lieber Michael. Ich danke dir sehr für dieses offene, ehrliche Interview. Danke dir für die Zeit. Und ich freue mich auf dein weiteres Wirken. Bin sehr gespannt, dich weiter zu verfolgen. Für die abschließenden oder für die anstehenden 60 Tage der Verhandlung wünsche ich dir die Kraft, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, die Geduld, die Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst und natürlich die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank, es war mir
Dankeschön.
eine Freude. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle am 3.8. nach Berlin kommt zur großen Demonstration in der Hofjägerallee am Großen Stern.
Danke dir.
Vielen lieben Dank.